ARD.
Diese Spaltung ist ja eigentlich nur entstanden dadurch, dass es diese extremen Impfgegner und diese extremen Impfbefürworter gab. Und dann haben die sich echt angefangen, verbal zu bekriegen.
Es war ein ziemlich starker Zwiespalt, weil man halt einerseits natürlich im Wissen war, was geliebten Leuten in deiner Nähe, in deinem Umfeld passieren kann, aber halt auch wirklich dieses mehr eine Jugend wird mir geraubt.
Wir haben Bedenken geäußert und wurden als Nazis tituliert und was nicht alles.
In dem Moment, wo Politik sich nicht mehr erklären kann, und das war bei mir, als ich gemerkt habe, ich kann es den Leuten nicht mehr erklären, ab da läuft es aus dem Ruder.
Vier Meinungen aus dem Faktfilm Corona, die Pandemie der Spaltung von Ben Arnold, Oliver Mattes und Albrecht Radon. Die Spaltung, die wir hier hören, die zeigt, wie extrem auseinander die Ansichten zu den Lockdowns während der Corona-Pandemie gingen. Wir werden uns viel verzeihen müssen, hat damals Jens Spahn gesagt in seiner Funktion als Gesundheitsminister. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit den JournalistInnen und Journalisten, die hinter den großen Geschichten stehen. Und falls Sie schon auf die neue Folge gewartet haben, wir erscheinen ab jetzt immer montags. Ich freue mich, dass Ben Arnold, Oliver Mattes und Albrecht Radon heute bei mir sind. Beziehungsweise wir sind zusammengeschaltet wie damals in der Pandemie. Hi ihr drei.
Hi Esther.
Hi.
Hallo.
Jetzt hat sich ja gerade der erste Lockdown gejährt. Am 22. März 2020 hat das alles begonnen und jetzt haben wir also 5 Jahre Corona hinter uns. Es gab und gibt gerade ziemlich viel Berichterstattung zu diesem Thema. Warum habt ihr den Fokus auf diese Spaltung gelegt? Ist das nicht vielleicht ein bisschen destruktiv?
Also ich glaube, dass die Corona-Pandemie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für bestimmte Aspekte in unserem Zusammenleben miteinander auf der langen Strecke tatsächlich sehr destruktiv gewesen ist. Und das hat eben sehr stark in ein gefühltes Gegeneinander gemündet. Ja, dieses Team Vorsicht gegen Team Freiheit, also mehr gegeneinander statt miteinander. Und dieses Spaltungsmoment ist ja während der Pandemie im Verlauf immer stärker offensichtlich geworden. Und wir wollten uns einfach anschauen, was ist davon geblieben? Wie hat sich das bis ins Heute hinein befriedet oder treibt es die Leute noch um? Und weil wir in sehr vielen Gesprächen immer wieder feststellen, dass ganz viele Menschen nach wie vor sehr betroffen sind oder das nicht wirklich verarbeitet hat, was eigentlich diese Zeit, die ja für uns alle in unserem öffentlichen Leben wie auch in unserem Privatleben eine große Rolle gespielt hat, dass diese Zeit für viele einfach noch nicht überwunden ist. Das war die Motivation für den Film.
Und nicht überwunden auch in dem, was so im Miteinander passiert ist, ne? Also ihr zeigt ja im Film eine ziemlich große Bandbreite an den verschiedenen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Also es gibt auf der einen Seite die, die um ihre Gesundheit gebangt haben und um die Gesundheit ihrer Mitmenschen auch. Es gibt die Menschen, die wirtschaftlich unter der Pandemie gelitten haben. Es gibt die, die sich in ihren Grundrechten eingeschränkt gefühlt haben. Welche Geschichte hat euch da am meisten bewegt von den Geschichten, die ihr getroffen habt, von den Menschen, die ihr getroffen habt?
Also bewegt haben mich am meisten Geschichten, wo ich sozusagen selber nochmal meine eigenen Positionen, mein eigenes Erleben während der Pandemie unter einem neuen Blickwinkel betrachtet habe. Ich würde eben schon zu jemandem zählen, der die Maßnahmen sehr genau befolgt hat, der das jetzt auch nicht großartig erstmal in Zweifel gestellt hat und der auch zeitweise für eine allgemeine Impfpflicht sogar war. Ich bin zweimal geimpft, geboostert. Und was diese Gespräche mir gezeigt haben, zum ersten Mal wirklich Kontakt zu haben mit Menschen, die eine komplett andere Sicht auf die Dinge hatten und da auch ein Verständnis mit der Zeit in diesen Gesprächen zu entwickeln für deren Position und da auch die eigenen Positionen zu hinterfragen, die man damals hatte, auch auf diese Zeit so ein bisschen zurückzublicken und sich zu fragen, ob man da selber vielleicht auch sehr absolut war in seiner Meinung. Das hat mich sozusagen beeindruckt und das waren vor allen Dingen auch Gespräche so einerseits mit dieser Familie Rosenbaum-Frenzel, wo die Familie auch versucht, gerichtlich gegen diese Maßnahmen vorzugehen. Und dann wiederum dieses Erleben in diesem Pflegeheim, nochmal diese Schilderung zu bekommen, dass es also wirklich real war, dass es so einen Zeitpunkt gab, wo auf einmal diese Pandemie einschlug in dieses Heim und wirklich viele Menschen in sehr kurzer Zeit gestorben sind. Das haben wir von vielen Pflegeheimen so gehört. Und das finde ich immer noch sehr bewegend, das zu hören, weil man auch merkt, dass das diese Menschen, die in diesem Heim arbeiten, sehr mitgenommen hat bis heute. Was ich aber auch spannend fand, ist eben diese Geschichte von Mathis, ein junger Mann, jetzt 21, zu Beginn der Pandemie war er 16, ist volljährig geworden im Laufe der Pandemie. Auch jemand, der am Anfang die Maßnahmen komplett mitgetragen hat, der auch komplett geimpft gewesen ist, der auch im Bus Maske getragen hat, der sich mit seinen Eltern also sehr an die Vorschriften gehalten hat, aber irgendwann dann auch das Gefühl bei ihm aufkam, meine Jugend wird mir geraubt. Also hat dagegen dann auch rebelliert. Und haben dann irgendwann auf diese Maßnahmen gepfiffen sozusagen, haben sich dann trotz Kontaktbeschränkungen getroffen, ob das jetzt in Wohnungen gewesen, Wohnungspartys gefeiert oder mit vielen Leuten draußen geskatet, in irgendwelchen Parkhäusern illegal immer vor der Polizei versteckt oder auf irgendwelchen illegalen Raves gewesen ist. Da habe ich dann selber überlegt, Mensch, bin jetzt 49, ich war damals auch definitiv Team Sicherheit, das muss ich auch so sagen. Ich habe also auch alle Regeln befolgt, auch weil ich so eine gesundheitliche Vorbelastung habe, aber ich glaube, wenn mir das in dem Alter passiert wäre, wenn ich also so 17, 18 gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich auch rebelliert. Das ist, glaube ich, so meine Erkenntnis. Ich glaube, mir wäre es da so ergangen wie Mathis. Ich hätte da, glaube ich, auch aufbegehrt. Irgendwann gegen die Maßnahmen, das sagt mir so mein Gefühl momentan oder mein Gefühl jetzt, ja.
Ihr macht mir insgesamt einen sehr verständnisvollen Eindruck. War das auch herausfordernd? Ich habe das auch gemerkt, als ich den Film geguckt habe, dass da die Emotionen sehr schnell hochkochen. War das herausfordernd in den Gesprächen untereinander und vielleicht auch gerade mit euren GesprächspartnerInnen? Oliver, du hast gerade erzählt, dass du da auch auf Gegensätze gestoßen bist zu deiner eigenen Position auch.
Wir sind ja als Journalisten grundsätzlich erstmal offen, neugierig, andere Perspektiven, Sichtweisen zu hören. Das wäre sonst gar nicht machbar. Das ist ja eine Grundessenz unseres Berufes. Und von daher höre ich mir auf jeden Fall erstmal alles an. Ich habe damals selber als Journalist gar nicht so großartig zur Pandemie berichtet. Damals war ich als freier Autor tätig, hatte einfach andere Themenfelder. Wenn ich mich damals mit dem Thema schon auseinandergesetzt hätte, hätte ich da vielleicht auch schneller mit anderen Perspektiven auch Kontakt gehabt. Aber so war es eher mein eigener Freundeskreis, der die Peer Group war. Und das waren eher alles Leute, die so ähnlich drauf waren wie ich. Und von daher war das erstmal auf jeden Fall spannend, mich mit Leuten zu treffen, die eine komplett andere Pandemie erlebt haben. Und zwar eine Pandemie, wo sie früh das Gefühl hatten, die Maßnahmen überhand nehmen und dass sie sich irgendwie zur Wehr setzen müssen. Und das war spannend. Aber das war trotzdem uns auch wichtig für den Film als Ausgangsbasis, dass wir auf Menschen treffen, die trotzdem verständnisvoll ihre Argumente vortragen, ohne Schaum vorm Mund. Ja, die eine gewisse Form von Empathie haben, auch eine Sympathie erzeugen bei den Zuschauern, um so eine Art Verständnis für ihre Position zu erwecken, um auch ein Verständnis vielleicht für beide Seiten irgendwo zu generieren. Aber man merkt halt auch in diesen Kommentaren auf unserem YouTube-Channel, dass es da doch sehr viel verhärtet ist. Es gibt, glaube ich, bei beiden Seiten so eine Fraktion von Leuten, die mit der anderen gar nichts zu tun haben will. Und es gibt vor allen Dingen bei den Maßnahmengegnern schon eine sehr verhärtete Gruppe mittlerweile, die komplett mit allen abgeschlossen zu haben scheinen, aber auch überhaupt nicht bereit sind, da irgendwo noch aufzumachen, sondern für die ist man jetzt als Medien zum Beispiel ein Feindbild und wird es auch wahrscheinlich erstmal bleiben.
Es hat ja auch vor kurzem eine Befragung von MDR Frag gegeben. Das war jetzt im März und da findet ein Großteil der Menschen, der Befragten, dass die Zeit die Gesellschaft negativ verändert hat und dass diese Zeit aufgearbeitet werden soll. Wie habt ihr das im Gespräch erlebt? Ist da auch so ein großes Bedürfnis nach Aufarbeitung gewesen?
Völlig unterschiedlich. Bei Mathis zum Beispiel, der blickt sehr reflektiert auf die Zeit zurück. Er sagt selber, dass er sehr leichtsinnig damals gewesen ist, das vielleicht heute nicht mehr so machen würde, aber da ist jetzt nichts hängen geblieben. Ne, er war jung, er wollte feiern, hat es getan, hat sich da über irgendwelche Vorschriften drüber hinweggesetzt. Punkt, fertig ist es. Ja, also da bleibt nicht viel zurück. Aber bei den anderen Protagonisten sieht das teilweise anders aus, aber da können Olli und Ben, glaube ich, irgendwie was dazu sagen.
Ja, ich denke, die Frage ist, was für eine Aufarbeitung wird gefordert? Ist es jetzt eine politische Aufarbeitung, wo es darum geht, welche Politiker haben welches Wissen zu welchem Zeitpunkt vorliegen gehabt, als sie welche Entscheidung getroffen haben? Beispiel RKI-Files, wo dann auch schon deutlich wurde, dass von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen wurde, obwohl längst klar war, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. Oder ist es eine Aufarbeitung, die sich auch damit beschäftigt, welche Maßnahmen haben denn überhaupt in welchem Maße gewirkt und was haben wir denn gelernt aus der Pandemie? Wie wären wir denn auch vorbereitet auf den Fall, dass eventuell wieder wir mit einer weltweiten Pandemie konfrontiert wären? Also das sind ganz unterschiedliche Fragen in ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Und ich persönlich denke, dass wir uns sehr wohl als Gesellschaft auseinandersetzen müssen mit diesen Fragen. Ganz klar mit der Frage, welche Vorkehrungen, welche Maßnahmen wollen wir als Gesellschaft treffen in so einem Extremfall und auch mit der Frage, welche Folgen resultieren denn aus welchen Maßnahmen. Und das haben wir schon auch bei vielen unserer Protagonisten und Protagonistinnen so herausgehört, aber eben auch in einer ganz unterschiedlichen Intensität. Da gibt es welche, die tatsächlich fordern, es müssten Konsequenzen gezogen werden. Politiker müssten sich der Verantwortung stellen, ihre Posten verlieren eventuell. Und es gibt ganz andere, die einfach sagen, sie möchten wissen, was tun wir denn, wenn wieder eine Pandemie käme? Wie sind wir dann vorbereitet? Also dieses Spektrum ist tatsächlich sehr, sehr weitläufig.
Ja, gutes Stichwort Spektrum. Wir haben ja gerade eben auch schon mal über diejenigen gesprochen, die damals und auch heute noch kritisch auf diese Zeit eben geblickt haben und immer noch blicken. Und die haben sich, ja, das war mein Eindruck, auch sehr schnell ausgegrenzt gefühlt, was auch damit zusammenhing, dass diese Proteste, die es damals gegeben hat, eben auch sehr schnell von Querdenkern und von Rechtsextremen unterwandert worden sind, beziehungsweise angeführt wurden. Wie habt ihr es denn geschafft, dass ausgerechnet diese Menschen mit euch sprechen, wo es ja zum Teil auch eine sehr große Ablehnung gegenüber auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt?
Wir hatten in unserem Film hauptsächlich zwei Protagonisten, also einmal die Familie Rosenbaum-Frenzel und die zweite Protagonistin, eine Kinderärztin, die so sehr in dem kritischen Milieu unterwegs gewesen sind, dass sie eben auch auf Demos gegangen sind, sich an Protesten beteiligt haben und für sich klar formuliert haben, dass sie die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder so nicht mittragen wollen und können. Und es ist natürlich so, dass gerade aus diesem Milieu Medienschaffenden, Journalisten, Journalistinnen kein großes Vertrauen entgegengebracht wird und da auch eine sehr kritische Perspektive auf unsere Arbeit vorherrscht. Das erfordert schon Zeit und Gespräche und Vertrauensaufbau, um dann an den Punkt zu kommen, dass man miteinander arbeiten kann. Aber das ist genau der Vorteil, den wir haben, wenn wir für längere Filmprojekte tätig sind, dass wir dann diese nötige Zeit mitbringen können, dass dieser Vertrauensaufbau möglich ist. Also wir haben auch andere Anfragen gestellt, da hat es nicht geklappt. Wir haben auch noch andere mögliche Protagonisten getroffen, da waren wir dann nicht so überzeugt von der Geschichte. Aber letztendlich geht es an der Stelle einfach darum, dass man den Menschen glaubhaft klar machen kann, dass man einen fairen Umgang mit ihnen hat und sie dann nicht gleich in die Querdenkerschublade steckt und darauf reduziert, dass sie vielleicht mit Rechtsextremisten gelaufen sind. Das ist natürlich so, aber es ist halt auch nur ein Teil der Geschichte. Die Geschichte hat ganz viele andere Aspekte, die man auch fokussieren kann.
Aber ist das nicht auch legitim zu sagen, wenn jemand protestieren will, dann muss die Person auch mit Konsequenzen rechnen, beziehungsweise jemand, der mit Rechtsextremen demonstriert, wird dann halt auch mit denen in einen Topf geworfen?
Ich glaube, das komplett in einen Topf werfen ist in der Tat schwierig. Es sind ja jetzt keine Demos gewesen mit explizit rechtsextremistischen Inhalten, sondern es sind Demos gewesen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und der Länder. Es ist natürlich ein Riesenproblem, wenn diese Protestkultur oder diese Protestbewegungen tatsächlich von rechtsextremistischen Akteuren orchestriert wird, organisiert wird, angeführt wird, wenn die rechtsextremistische Szene die Proteste für sich ein Stück weit instrumentalisiert. Natürlich muss man an der Stelle fordern, dass da eine Distanzierung stattfindet. Und man muss auch genau hinschauen, wer sind diese Leute? Man muss es auch genau benennen. Tatsächlich ist das Problem aber für die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die eben auf solchen Demos waren und da teilgenommen haben und gesagt haben, ich bin da nicht hingegangen, weil da Rechte gelaufen sind. Ich bin da hingegangen, weil ich mit der Corona-Politik nicht einverstanden war. Natürlich ist es für die problematisch, wenn die sehen, ihr Protest wird delegitimiert. Es geht nicht mehr um das eigentliche Protestthema. Es geht nur noch um die Frage, sind da jetzt Rechtsextreme mitgelaufen oder sind da keine Rechtsextremen mitgelaufen? Und da glaube ich schon, dass man auch differenziert draufschauen muss und nicht einfach sagen kann, alle hier sind Rechtsextreme. Es ist ein sehr schmaler Grat. Es ist sehr schwer, diese Differenzierung treffen zu können.
Ja, ein schmaler Grat, da hat Ben recht, wie er das schildert. Ich glaube, was wir damals aber auch nicht getan haben, und das war ja oft ein Vorwurf, den wir gehört haben, dass wir diese Demonstrationen, diese Spaziergänge, wie auch immer das man bezeichnen mag, komplett als rechts gelabelt haben. Da sind nur Nazis, da sind nur Querdenker und so weiter. Das haben wir nicht getan.
Ja, aber es scheidet sich auch schon ein Stück vorher. Also beispielsweise der Begriff Corona-Leugner. Ist jemand einfach kritisch gegenüber der Corona-Politik oder leugnet er komplett Corona? Und wenn auf einer Demo Leute sind, die Corona leugnen, trifft das dann auf alle Demo-Teilnehmer zu? Auch bei der Frage Impfgegner ja oder nein. Wenn jemand demonstriert für eine freie Impfentscheidung, wie zum Beispiel die Menschen aus dem Gesundheitswesen, die ja eben die einrichtungsbezogene Impfpflicht hatten, sich also impfen mussten, wenn die auf die Straße gehen für eine freie Impfentscheidung, sind sie deshalb automatisch Impfgegner. Also ich denke schon, dass eine größere Sensibilität mit solchen Begriffen auch vonnöten ist.
Aber wenn wir natürlich wissen oder gewusst haben, in Erfahrung gebracht haben, dass das Ganze von rechts orchestriert ist, dass die Anmelder aus der rechten, teilweise rechtsextremen Szene kommen, dann gehört das zur Wahrheit auch dazu und dann muss es auch benannt werden. So, und das ganz klar in meinen Augen.
Ganz einprägsam fand ich das eigentlich bei den Demos zum Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und es sind sehr viele Menschen aus dem Gesundheitsbereich mitgelaufen. Ja, also wirklich Pflegekräfte, teilweise sogar Ärzte wie die Kinderärztin, die wir für den Film gedreht haben. Aber trotzdem gab es auch die Ansagen oder die Aufrufe im Internet von ganz klaren Akteuren, wie zum Beispiel in Freien Sachsen, kommt alle in Medizinkitteln zur Demo.
Es gab dann dieses teilweise komplette Leugnen, dass auch Reichsbürger, Rechtsextreme dort einfach mitgelaufen sind, obwohl man die schon eigentlich, wenn man genauer hingeschaut hätte, auch erkennen können. Letzten Endes musste das dann jeder für sich selbst verantworten und begründen können, ob er sich mit diesen Leuten dann auch gemein machen will, ob er Teil dieses Protestes sein möchte.
Was mich aber wirklich beschäftigt hat während der Produktion zu diesem Film, ist, dass eben tatsächlich die Rosenbaum-Frenzels oder auch die Kinderärztin Heinke, das sind ja erstmal Menschen, die sich selber in einer gesellschaftlichen Mitte verorten. Die verorten sich nicht im Extrem. Die sind nicht ausländerfeindlich unterwegs oder autoritär unterwegs oder faschistisch unterwegs. Die empfinden sich als Menschen der gesellschaftlichen Mitte. Finden sich aber auf einmal am rechten Rand wieder, weil sie in der gesellschaftlichen Mitte keinen Raum haben für ihre Position und ihren Protest. Das empfinde ich tatsächlich als problematisch und da steckt auch so ein Stück weit drin, was wir vielleicht beschreiben als eine Verengung des Diskursraumes. Wie wir eben miteinander umgehen, wie wir auch unterschiedliche Meinungen und Positionen innerhalb der gesellschaftlichen Mitte austragen können. Also diese Frage hat mich tatsächlich sehr beschäftigt.
Wie war denn das insgesamt? Also konntet ihr die Argumente der einzelnen Personen nachvollziehen? Also derjenigen, die gesagt haben, meine Freiheit ist mir wichtig und ich will auch meine Jugend leben. Das ist ja auch ein Argument gewesen. Und auf der anderen Seite stehen dann natürlich diejenigen, die eine ganz konkrete Sorge um die Gesundheit und ja auch um die Leben ihrer Liebsten, ihrer Familien haben. Konntet ihr das nachvollziehen, die einzelnen Argumente dieser Parteien?
Ich konnte es nachvollziehen. Ich kann viele Argumente nachvollziehen, die da kommen in dem Film. Ob das jetzt von Mattes ist, er möchte feiern gehen, er hat das Gefühl, seine Jugend wird ihm geraubt und er geht irgendwann auf illegale Raves. Ob das jetzt eine Ärztin ist, die die Maßnahmen kritisch sieht, was die mit den Kindern machen. Eine Familie, die gegen die Verkürzung des Genesenstatuses vorgeht. Da sind viele Sachen dabei, die ich verstehe. Es sind aber auch Sachen dabei, wo ich ins Nachdenken komme, wie das bei einer künftigen Pandemie zusammengehen kann. Weil es sind sehr viele Einzelbedürfnisse. Und je länger, glaube ich, eine Pandemie andauert, und das sagt ja auch der Experte Kai Unziger in dem Film, desto schwieriger wird es, diese ganzen einzelnen Bedürfnisse noch unter einen Hut zu bringen. Und ich denke, das ist fast unmöglich. Also es ist nicht möglich, eine Pandemiepolitik zu machen, in der sich jeder gesehen fühlt, jeder gehört fühlt und keiner Grund und Anlass hat, Kritik zu üben. Das kann es, glaube ich, gar nicht geben, weil eine richtige Pandemie geht nicht ohne Einschränkungen vonstatten. Irgendwer wird eingeschränkt in dem Tun. Du musst dafür sorgen, dass gewisse Kontakte sich vereinzeln, sonst kannst du so ein Pandemiegeschehen nicht aufhalten. Und da habe ich so das Gefühl, auch bei vielen Kommentaren, die ich lese auf YouTube, dass da sehr wenig Kompromissbereitschaft da ist und sehr viel Absolutheit da ist. Und ich denke, das ist keine gute Ausgangsbasis für die Bewältigung einer Pandemie.
Mir geht's da wie Olli. Also viele Argumente kann ich nachvollziehen. Ich hatte es ja schon gesagt, bei Matthias konnte ich mich ganz gut reinversetzen und glaube, wenn ich in dem Alter gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich genauso getan. Auch bei Violet kann ich grundsätzlich nachvollziehen, wenn du überhaupt kein Einkommen mehr hast und irgendwelche Corona-Hilfen, zumindest die am Anfang, überhaupt nicht greifen. Du musst deine Miete ja trotzdem bezahlen für die Wohnung, du musst irgendwas essen. was machst du dann? Und dass du dann halt einfach illegal weiterarbeitest, zu einem gewissen Grad kann ich auch das nachvollziehen, ob ich dann auf die Straße gehen würde und mit anderen zu demonstrieren, wohl wissend vielleicht auch, wer da an meiner Seite demonstriert, habe ich nach wie vor ein kleines Problem, aber da sind wir auch intern, also bei uns dreien haben wir da andere Ansätze und gehen mit der Thematik anders um oder ordnen das irgendwie anders ein. Und auch bei dem Thema Masken tragen, das war ja auch so ein Teil des Films, ne? Also einmal die Ärztin, die die Maskenatteste ausgestellt hat oder Familie Rosenbaum oder Sohn einen Maskenattest bekommen hat. Ich denke, dass zu der Zeit damals teilweise sehr leichtfertig Maskenatteste ausgestellt worden sind und teilweise sehr leichtfertig Maskenatteste gefordert worden sind, weil sie als Maulkorb teilweise betrachtet worden sind, als Systemmaske betrachtet worden sind. Und das ist zumindest mein Eindruck, den ich damals so gewonnen hatte.
Ja, aber es ist ja auch im Film tatsächlich sehr spannend. Also der Elias, der ist, glaube ich, 10 Jahre alt, ein Kind, hat einen Maskenattest ausgestellt bekommen. Er formuliert es auch, warum ihn die Maske so gestört hat. Und Albrecht, wie du meinst, also wir können jetzt nicht in ihn reingucken, aber Maske tragen war einfach mal nicht angenehm. Die meisten haben es einfach gemacht aus Respekt, aus Solidarität, aus einem Verständnis heraus, dass wir eben wirklich in einer Gefahrensituation sind. Aber spannend finde ich eben den Satz, wie der Elias das wiedergibt, dass der Lehrer ihn in der Schule gefragt hat, kannst du nicht mal normal sein? Kannst du dich nicht mal normal verhalten wie andere Kinder? Und das ist für mich so ein Detail, wo wirklich ganz gut deutlich wird, wie aufgeladen die Dinge eben auch gewesen sind. Zu sagen, du bist nicht normal, du verhältst dich hier gegen den Status quo, du hast Maskenattest, sei das jetzt berechtigt oder nicht. Aber das ist einfach per se unnormal. Und einem Kind gegenüber das so zu bezeichnen, finde ich auch schon kritisch.
Was du gemerkt hast, was auch ein Frustrationsmoment für einzelne Protagonisten war, was sozusagen auch zu so einer Spaltung vielleicht mitführt oder was zu so einem Unverständnis gegenüber der Politik führt, ist, dass, das hat einerseits der Unternehmer gesagt, dass die wirtschaftlichen Hilfen, die er bekommen hat, sich sehr unterscheiden zu den Hilfen in anderen Bundesländern, wo es teilweise mehr Geld gab. Das hat die Familie Rosenbaum-Frentel gesagt, dass zum Beispiel diese Klagen gegen die Verkürzung des Genesenenstatuses sehr unterschiedlich verhandelt wurden in ganz Deutschland von den Verwaltungsgerichten. Teilweise haben sie den Klagen stattgegeben, teilweise haben sie die abgelehnt. Also das war wie so eine Art Flickenteppich, ein juristischer Flickenteppich, ne, wo du dir vorstellen kannst, in einigen Städten war die Verkürzung rechtens, in anderen nicht. In einigen Bundesländern hast du als Unternehmer so und so viel Geld bekommen, wenn du betroffen warst, in anderen Ländern so und so viel. Und ich glaube, das sorgt auch für so eine Art Unverständnis gegenüber der Politik, dass es keine Gleichbehandlung mehr gibt, sondern dass du das Gefühl vermittelt bekommst, hier gelten unterschiedliche Maßstäbe und das ist fast willkürlich, welche Maßstäbe gelten, je nachdem, wo ich gerade wohne.
Ja, Oliver, du hast es eben schon mal erwähnt. Wenn ich ganz an den Anfang der Pandemie zurückdenke, wie zusammengerückt alle sind, wie solidarisch alle waren, war zumindest mein Eindruck. Und in eurem Film spricht dann Kai Unzicker von der Bertelsmann Stiftung über diesen Vertrauensverlust in Politik und Medien, der sich so über die Zeit eigentlich eingeschlichen hat.
Das beginnt damit zunächst erste halbe, dreiviertel Jahr der Corona-Pandemie, also Anfang 2020 bis so in den Herbst hinein. Da sehen wir eine Zunahme von Zusammenhalt. Also die Leute empfinden die Gesellschaft als sehr solidarisch. Wir haben großes Vertrauen in die Politik entwickelt, haben das Gefühl, irgendwie dichter zusammengerückt zu sein. Und im Herbst, in den Winter hinein, so Übergang 2020, 2021, ab da sehen wir plötzlich einen dramatischen Rückgang, vor allen Dingen auch im Vergleich zu den 20, 30 Jahren zuvor. Mit der Dauer der Krise treten stärkere individuelle Interessen nochmal hervor. Die einen sorgen sich drum, was passiert mit meinen Kindern? Zu Recht, kommen die in die Schule, fallen die zurück? Die nächsten sagen sich, was passiert mit meinen älteren Verwandten im Pflegeheim, die ich nicht besuchen kann? Was passiert mit Leuten, die irgendwie psychische Probleme haben, die irgendwie Unterstützung und so weiter brauchen? Was passiert mit der Wirtschaft? Und die Gefahr ist auch natürlich groß, mit jeder Maßnahme, die man trifft, das Gefühl entsteht, aber ich werde nicht gehört. Also sie können eine Gesellschaft nicht dauerhaft im Krisenmodus belassen. Das schleift irgendwann die psychischen, sozialen und sonstigen Ressourcen ab.
Woran hat das denn gelegen, dass es so nach einem knappen Dreivierteljahr so eskaliert ist?
Ja, ich denke schon, dass man die Pandemie auch in unterschiedliche Phasen einteilen muss. Es hat ganz unterschiedliche Punkte gegeben in dieser Pandemie. Auch viele von denen, die Maßnahmen kritisch eingestellt sind oder waren, die wir gesprochen haben für diesen Film, haben gesagt, am Anfang war das alles nachvollziehbar. Niemand wusste, was kommt auf die Gesellschaft zu. Niemand wusste, wie wirkt sich das aus, wie gefährlich ist das wirklich. Also dieses erstmal komplett dicht machen und komplett runterfahren hat in der Gesellschaft einen großen Rückhalt gehabt. Und das ist ja auch genau das, was der Kai Unzicker in seinen Studien herausgearbeitet hat und zeigt. Der Beginn der Pandemie hat erstmal zu einer gesteigerten gesellschaftlichen Zusammenhalt geführt. Also die Gesellschaft ist dichter zusammengewachsen und sehr solidarisch, hat sich gegenseitig unterstützt. Und dass das dann mehr und mehr bricht, glaube ich, hat auch vielleicht ein Stück weit damit zu tun, dass die Menschen in ihren eigenen Lebenswirklichkeiten das nicht gespürt haben, wie gefährlich diese Pandemie ist, dass eine Gefahr ausgeht. Auch wenn man denkt, die sind relativ gut durch den ersten Lockdown gekommen. Es hat sehr wenige Todesfälle gegeben während der ersten Welle der Pandemie. Die Welle, die wirklich großen Schaden gemacht hatte, wo es wirklich viele Todesfälle auch gab, das war die Welle Winter 2021. Bis dahin sind wir von dem gesundheitlichen Aspekt her eigentlich sehr gut durch die Pandemie durchgekommen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir so sehr runtergefahren haben. Aber gleichzeitig werden eben dann auch die anderen Schäden immer sichtbarer. Ja, Menschen haben Probleme, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, wie eben das Beispiel Violet. Wir haben ein Unternehmer im Film, der in Sachsen sein Unternehmen führt, wo es dann um das Thema Soforthilfe geht. Dieser Unternehmer hat nur einen Kredit bekommen. Hätte er einige Kilometer weiter in einem anderen Bundesland sein Unternehmen gehabt, dann hätte er eine Soforthilfe bekommen von einem fünfstelligen Betrag. Also die Unterschiede in den einzelnen Ländern. Es zieht sich durch so viele Aspekte. Die Frage, wie gehen Kinder mit Schulschließungen um? Also die Belastung für die Gesellschaft wird an den verschiedenen Säulen sichtbar. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Menschen sich mehr und mehr ihren eigenen Interessen und eigenen Bedürfnissen zuwenden und nicht so sehr dahin schauen, was muss ich tun, um eben andere zu schützen.
In dem Zusammenhang fiel ja auch immer wieder der Begriff der Polykrise, also dass verschiedene Krisen sich überlagern.
Ich denke, das kommt dann eher wirklich am Ende der Pandemie zu tragen, wenn man sich fragt, wie war das eigentlich alles zu Ende? Für mich als Journalist war es auf einmal zu Ende dadurch, dass ein Krieg ausgebrochen ist. Also dieses Thema, der Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich so sehr übergestülpt in die Berichterstattung, dass Corona auf einmal eine ganz untergeordnete Rolle gespielt hat. Und obwohl wir bis dahin jeden Tag damit zu tun hatten, über die einrichtungsbezogene Impfpflicht berichtet hatten, wirklich viele Berichte zu dem Thema produziert hatten, ist unser Fokus auf eine ganz andere Ebene rübergegangen. Und alles, was daran hängt, Inflation, Energiekrise und so weiter, und das verbindet sich ja, das verstärkt sich ja gegenseitig.
Was ich bei den Gesprächen mit meinen Protagonisten gemerkt habe, aber was ich auch so in Kommentaren schon gelesen habe, ist, dass viele Verständnis noch haben für den ersten Lockdown. Dazu kommen dann, glaube ich, im Laufe der Pandemie dann wirklich noch diese sozialen Medien als Faktor hinzu, wo auch dann teilweise Desinformation sich ausgebreitet hat, wo aber auch einfach Stimmung gemacht wurde, sehr aufgeheizt wurde. Wiederum auf der anderen Seite wurden diejenigen, die sich nicht impfen lassen, wurden als Treiber der Pandemie von der Politik bezeichnet. Also das hat sich dann ein bisschen hochgeschaukelt und hat mit zu dieser Spaltung zusätzlich beigetragen.
Jetzt seid ihr alle drei schon länger für den MDR auch tätig. Ihr habt auch während der Pandemie für den MDR, für Exakt und Fakt berichtet. Ihr wart drehen. Also wir haben auch hier im Podcast schon alle miteinander schon mal gesprochen über Lokalpolitik, über Rassismus, über die AfD haben wir gesprochen. Also ganz unterschiedliche Themen, gar nicht unbedingt, die direkt mit Corona zusammenhängen. Aber für euch als Journalisten so im Rückblick, was war denn für euch die größte Belastung und Herausforderung in der Zeit?
Ich kann das relativ klar für mich selber beantworten. Tatsächlich war es ja so, dass ich als Journalist viel unterwegs gewesen bin, auch während dem Lockdown. Ich habe auf Intensivstationen gedreht, ich habe in Pflegeheimen gedreht, ich habe in Schulen gedreht. Und ich habe für mich eigentlich selber sehr schnell beschlossen, dass ich eine relativ geringe Risikobewertung für mich selber sehe. Also ich war okay mit dem Risiko gegenüber mir selber, aber Trotzdem war für mich auch immer die Angst sehr relevant, dass ich mich anstecken könnte und das Virus in einen Ort tragen könnte, wo eben Leute wirklich sehr reell gefährdet sind. Sei es in der Familie, sei es bei der Arbeit oder sei es einfach im Supermarkt an der Kasse. Das heißt, für mich war eigentlich die größte Belastung, diese Gefahr immer zu spüren, dass ich eine Gefährdung sein könnte für andere. Und das hat mein Verhalten auch sehr stark definiert.
Bei mir war es so gewesen, ich hatte es ja schon gesagt, ich gehörte ja zu den vulnerablen Gruppen und ich war Teamsicherheit. Das heißt, ich war also monatelang, um nicht zu sagen fast schon jahrelang, eingeigelt zu Hause, habe wirklich auf alles geachtet, bin kaum raus, habe vermieden für mich und auch für meine Familie, dann mich nicht anzustecken, meine Familie anzustecken. Also Kontaktvermeidung war so ein Stichwort gewesen und das ist natürlich extrem kollidiert mit der Arbeit. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich als Journalist raus. Da ist dieses Jahrhundertereignis Corona und du willst berichten, du willst raus an die Front in Anführungsstrichen, du willst irgendwie dabei sein, du willst auf Intensivstationen drehen, du willst wissen, was ist los da draußen und auf der anderen Seite aber, wie gesagt, die riesengroße Sorge, ja, was passiert, wenn ich jetzt rausgehe, wenn ich mich anstecke, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für die Familie, meine Eltern halt eben auch vulnerable Gruppe, also das war logistisch eine Riesenherausforderung und letzten Endes habe ich es dann so gelöst, dass ich muss mich wirklich zurückerinnern, vieles habe ich einfach auch schon verdrängt, dass ich von zu Hause aus gearbeitet habe, dass teilweise Kolleginnen rausgefahren sind, das umgesetzt haben, also Leute, die sich das zugetraut haben und ich von zu Hause aus dann mit dem Material im Schnitt saß. Ich war quasi mit dem Schnittplatz verbunden, kann ich mich noch ganz dunkel erinnern. Wir hatten uns da auch irgendein System ausgedacht, wie das funktioniert, dass ich das sehen konnte, was am Schnittplatz passiert und der Cutter und ich gleichzeitig auf den Text zugreifen konnten. Es war völlig abenteuerlich und völlig wild. Also das war eher eine logistische Herausforderung, einmal sich selber zu schützen und die Familie und auf der anderen Seite halt journalistisch zu arbeiten. Das war so meine größte Herausforderung in der Zeit.
Also für mich war der erste Lockdown ziemlich bescheiden. Das war beruflich ein totaler Einschnitt. Ich hatte sehr lange Zeit an einem sehr aufwendigen Filmprojekt gearbeitet, recherchiert, bei dem es um die psychische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland gehen sollte. Ein größeres Filmprojekt. War dafür rumgereist in ganz Deutschland, hatte Vorgespräche in Kinderpsychiatrien geführt und es geschafft, dass wir dort auch hätten drehen dürfen. Und dann kam der Lockdown und dann war alles nicht mehr möglich. Und dann war das Filmprojekt gestorben. Das war sehr hart und dann hatte ich auch noch ein weiteres Filmprojekt, ein Art Reh, das in Russland spielen sollte, was dann auch nicht mehr möglich war. Also da sind mit einmal zwei große Filmprojekte über den Jordan gegangen und das war nicht einfach. Und privat war es auch ziemlich hart, weil sich viele Freunde und Bekannte, die so Familie waren, Paare waren, zurückgezogen haben während dieser Pandemiezeit und man als Single da schon zu knabbern hatte. Also die sozialen Kontakte, das war nicht einfach. Sie haben sich, was vielleicht ein bisschen verständlich ist, aber oft so in ihre Kernfamilien zurückgezogen.
Das Verrückte ist ja, dass man sich ja logischerweise nochmal mit der Zeit dann auseinandersetzt, wenn man einen Film drüber macht. Und ich habe mit meiner Mama nochmal drüber gesprochen und die hat mich an Dinge erinnert, die ich schon komplett verdreckt hatte, wo ich mich im Nachhinein frage, alter Schwede, wie heftig war das damals alles gewesen? Also zwei Beispiele. Das eine war definitiv Ostern. Ich bin mir relativ sicher, Ostern 2020. Und es war schönstes Wetter und wir haben wirklich überlegt, ja, wie machen wir das jetzt? Wir sehen uns normalerweise immer Ostern und meine Eltern hatten einen Garten und haben wirklich wochenlang vorher überlegt, können wir uns denn da überhaupt Ostern sehen? Und das Endergebnis war, dass wir uns dann Ostern im Garten zwar getroffen haben, aber jeder mit einer Maske im Freien, jeder auf einem Stuhl, 3 Meter entfernt saßen wir irgendwie im Kreis, so haben wir Ostern verbracht. Also im Nachhinein frage ich mich, um Himmels Gottes Willen. Und noch schlimmer, und das habe ich wirklich komplett verdrängt, muss Weihnachten wohl gewesen sein, vermutlich auch 2020. Die Familie trifft sich da immer, wir feiern zusammen in der Wohnung, wie das halt eben so üblich ist. Und das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben uns dann irgendwie auf einer Parkbank wohl getroffen, auch mit Abstand, haben dann Pakete hingestellt und jeder hat sich dann sein Paket abgeholt. So haben wir Weihnachten verbracht. Also ich wusste das schon gar nicht mehr, wahrscheinlich, weil ich es einfach verdrängt habe, weil es völlig absurd ist, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Ne? Also ob ich das heute nochmal so machen würde, großes Fragezeichen. Ja.
Wir haben Weihnachten auf Abstand gegrillt, um das mal zu erzählen.
Also, habe ich von vielen jetzt solche absurden Geschichten gehört. Ja, naja.
Provokante Frage, aber ist auch was besser geworden? Wir haben jetzt ganz viel über Spaltung gesprochen, aber vielleicht gibt es ja auch was Positives, was ihr mitnehmt aus der Zeit.
Richtig viel nicht. Also das war so eine belastende Zeit gewesen, da gibt es relativ wenig. Das einzig Positive, dass sich Homeoffice verbessert hat, dass es die Möglichkeit gibt, Homeoffice zu machen, dass das als vollwertiger Ersatz angesehen wird. Das war vorher vielleicht nicht ganz so der Fall gewesen, dass auch die, zumindest was unsere Arbeit angeht, auch die logistischen Voraussetzungen geschaffen worden sind. Also das ist der einzig positive Punkt, der mir jetzt einfällt. Liebe Kollegen, habt ihr noch irgendwas, was euch da irgendwie hängen geblieben ist aus der Zeit?
Beim zweiten Lockdown habe ich dann ordentlich die Wohnung renoviert. Da habe ich da dann meine Energie reingesteckt, wie viele, glaube ich, die Zeit genutzt. Das ist als positive Zeit in Erinnerung dahingehend sozusagen. Aber ja, das ist wie so ein Void sozusagen, ein schwarzes Loch, wo du kaum noch Erinnerungen hast dran. Und gerade als wir das Archivmaterial gesichtet haben für den Film, du siehst diese Szenen, du siehst diese abgesperrten Spielplätze, du siehst diese ganzen Momente, die es gab und die man selber auch teilweise erlebt hat, und sie fühlen sich so surreal an und auch teilweise, wie man damals gehandelt hat, und das Leben, was man täglich gelebt hat, wirkt aus heutiger Perspektive wirklich surreal. Anders kann man es nicht sagen.
Also ich erinnere mich auch sehr gut an den Anfang der Pandemie, wo schon eine gewisse positive Stimmung da war in die Richtung, jetzt müssen wir alle mal runterfahren und wir sehen, dass es auch ohne diesen ganzen Stress geht und in einer entschleunigten Gesellschaft leben, wo auch Fragen da war in puncto Unabhängigkeit von anderen Ländern, Lieferketten beispielsweise, globale Lieferketten. Muss es immer alles just in time sein oder schafft man es nicht, autarkere Wirtschaftsketten zu etablieren, wo eigentlich diese Pandemie ein bisschen wunde Punkte in unserer Gesellschaft aufgezeigt hatte und wo es schon auch den Anschein machte, als sei die Gesellschaft als Ganzes gewillt, daraus zu lernen. Aber ich muss leider sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass davon viel geblieben ist. Du hast das Wort schon genannt, multiple Krisen oder Polykrisen. Wir sind von einer Krise in die nächste gegangen als Gesellschaft. Und ich glaube, diese Krisenerlebnisse überlagern nach wie vor den Diskurs und führen auch zu einer Polarisierung. Fällt es mir selber tatsächlich schwer, positive Dinge rauszuziehen.
Naja, es ist wie so ein Fiebertraum, wenn ich zurückblicke. Und für den Film habe ich das sicherlich sehr gern getan, durch eine journalistische Brille betrachtet. Aber im Prinzip will ich dieses Thema für mich selber persönlich auch gar nicht mehr so richtig bearbeiten. Also ich will es irgendwie abhaken, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich hatte auch das Gefühl, bei unserer Recherche, dass es vielen auch so ging. Also am Ende haben wir, glaube ich, 8 Protagonisten gefunden. Das sind sehr viele, aber es war gar nicht so leicht, diese 8 Protagonisten tatsächlich zu finden. Auch gerade beim Thema Pflegeheim hat der Olli speziell wochenlang gekämpft, dass überhaupt jemand vor die Kamera getreten ist, weil ganz viele einfach dieses Thema wie wegschieben, wollen nicht mehr drüber reden. Andere wiederum, Familie Rosenbaum zum Beispiel, würde ich damit runterzählen, die haben eine gewisse Agenda, die fordern eine Aufarbeitung. Die haben also ihre eigene Agenda und wollen natürlich drüber sprechen. Aber bei ganz vielen hatte ich einfach das Gefühl, oh, lass mich mit dem Thema in Ruhe und nee, will ich mich nicht nochmal mit auseinandersetzen, oder okay, dir zuliebe mache ich das halt einfach, kann ich mich gerne nochmal irgendwie zurückerinnern, aber im Prinzip bin ich mit dem Thema durch. Also so das Gefühl hatte ich zumindest, weiß nicht, wie es euch ging, aber bei vielen war das doch so gewesen, ne? Dieses Thema ist eigentlich für mich erledigt, oder?
Es hat sich für mich so ein Stück weit angefühlt wie so ein Trauma, was man in eine Kiste gepackt hat und ganz weit aus sich weggeschoben hat. Man macht diese Kiste auf und wundert sich, was da eigentlich alles drin ist.
Ja, sowas in der Art.
Eigentlich kann man fast sagen, es gibt nur 2 Reaktionen auf die Frage, wie du heute auf Corona zurückblickst. Entweder es emotionalisiert die Leute gleich oder lässt sie relativ kalt und sie haben es sozusagen für sich abgeschlossen. Das sind so diese 2 Reaktionen, die mir so auffallen, wenn du diese Frage stellst.
Im Film kommt der Chemnitzer Familienvater Walter Müller ganz zum Schluss zu Wort.
Wenn ich das Wort Untersuchungsausschuss höre, da habe ich immer das Gefühl, es geht um eine politische Aufarbeitung. Mich würde interessieren, was war wirksam und was machen wir, wenn wieder eine Pandemie kommt?
Jetzt Frage an euch, was machen wir denn als JournalistInnen anders, wenn wieder eine Pandemie kommt? Habt ihr da schon bestimmte Schlüsse für euch gezogen? Weil gesellschaftlich haben wir ja schon rausgearbeitet, gibt es da noch nicht so richtig Pläne. Aber vielleicht habt ihr persönlich schon Pläne für die nächste Pandemie, wie ihr damit umgehen wollt.
In der Schublade, einen riesengroßen Plan. Nein, also völlig hypothetisch diese Frage. Was ist das für eine Pandemie? Was ist das für eine Krise, die da kommt? Nee, also auch wenn du die Frage stellen würdest, würdest du irgendwas anders machen, könnte ich dir nicht beantworten. Also nein, ich glaube nicht, dass ich irgendwas anders machen würde. Ich würde genauso wieder an die Sache rangehen, wie ich an jedes andere Thema übrigens auch rangehe und wie die netten Kollegen mir gegenüber wahrscheinlich auch rangehen, nämlich mit einem journalistischen Interesse, den Dingen auf den Grund zu gehen, durch eine neutrale Brille das Ganze betrachtet. Wir versuchen das zumindest. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Das mag durchaus sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich groß anders machen würde, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr irgendwie euch darüber schon Gedanken gemacht?
Und Olli hat es, glaube ich, auch schon gesagt, wenn ich mir die Berichterstattung aus der Vergangenheit anschaue, zumindest was unsere Redaktion geleistet hat, glaube ich schon, dass wir die Dinge versucht haben, neutral zu berichten und auch durchaus kritisch hinterfragt haben. Das ist damals auch schon passiert. Und ich glaube, das würden wir auch bei der nächsten Pandemie, hoffentlich kommt keine, oder bei der nächsten Krise, wieder auch genau so machen.
Genau, wir hatten sehr viel Archivrecherche betrieben und auch einfach nochmal so die Berichterstattung unserer Redaktion im Speziellen nochmal uns angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass es sehr wohl kritische Stücke gab. Ich habe zum Beispiel selber damals als freier Autor noch im April 2020 ein Stück gemacht über die Folgen für Kinder und Jugendliche während des ersten Lockdowns und welche psychosozialen Folgeschäden dadurch entstehen können. Also habe da schon sehr früh das auf dem Schirm gehabt. Und auch unsere Redaktion hat andere Themen wie dann später Long-Covid-Impfschäden thematisiert, aber auch andere Aspekte wie zum Beispiel die Kontrollen von bestimmten Ausgangsbeschränkungen auch kritisch hinterfragt. Man hat jetzt nicht kritiklos alles hingenommen, was die Politik entschieden hat. Da hat die Redaktion schon auch kritische Beiträge dazu gemacht. Aber klar wird man auch bestimmt Themenbereiche finden, zum Beispiel vielleicht die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wo man kritischer hinblicken hätte müssen, wenn man da aus heutiger Sicht drauf schaut. Aber ansonsten würde ich da jetzt sagen, hat die Redaktion einen ganz okayen Job gemacht damals.
Danke euch, Ben Arnold, Oliver Mattes und Albrecht Radon für eure Zeit und für die Einblicke und ja, für dieses sehr persönliche Gespräch auch.
Na klar.
Bleib gesund.
Sehr gerne.
Der Film Corona, die Pandemie der Spaltung, der zeigt sehr eindrücklich, wie sehr die Pandemie unsere Gesellschaft verändert hat. Und wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, Sie finden ihn in der ARD-Mediathek. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Ab sofort finden Sie uns immer montags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In 2 Wochen hören Sie hier an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Für Feedback und Anregungen schreiben Sie uns gerne an kontakt@investigativ.de. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.